Zusammen, die noch einmal, das haben wir zwar letztes Mal schon gelesen, aber das um den Fetischismus der Warenform geht, um die sehr, also habe ich hinterher nie so klar gehört, diese These sozusagen, die vierte Eigentümlichkeit der Äquivalentform, der Fetischismus der Warenform ist verpannter in der Äquivalentform als in der Wertform. Später sind es dann danach so nur drei Eigentümlichkeiten der Äquivalentform. Hier spitzt das auf den Fetischismus. Analyse zu, dass wir das vielleicht noch lesen, da reingehen und dann das, was wir noch nicht gelesen hatten, wir haben es gelesen, dass die einfache Wertform der Ware ist, die einfache Erscheinungsform der Überenthaltung gegensätzlich mit Klausel und Tausch wird, also bis Paragraph 5 einschließlich, um wieder in Schwung zu kommen. Ja, wollen wir wieder reiten, wer möchte anfangen? So, so. Delta, vierte Einführung der Grundform.
Da fange ich mal an. Ich habe 173 Also, vierte Eigentümlichkeit der Äquivalentform. Der Fetischismus der Warenform ist verpannter in der Äquivalentform als in der relativen Wertform. Dass Arbeitsprodukte, solche nützlichen Dinge wie Rock, Leinwand, Weizen, Eisen usw., so Werte, bestimmte Wertgrößen und überhaupt Waren sind, sind Eigenschaften, die ihnen natürlich nur in unserem Verkehr zukommen, nicht von Natur, wie etwa die Eigenschaft schwer zu sein oder warm zu halten oder zu nähren. Aber innerhalb unseres Verkehrs verhalten sich diese Dinge als Waren zueinander. Sie sind Werte, sie sind messbar als Wertgrößen und ihre gemeinsame Werteigenschaft setzt sie in ein Wertverhältnis zueinander. Dass nun zum Beispiel 20 Ellen Leinwand gleich ein Rock oder 20 Ellen Leinwand ein Rock wert sind, kommt nur aus, dass erstens die verschiedenartigen zur Produktion dieser Dinge nötigen Arbeiten als menschliche Arbeit gleich gelten. Zweitens, dass das in ihrer Produktion verausgabte Quantum Arbeit nach bestimmten gesellschaftlichen Gesetzen gemessen wird. Und drittens, dass Schneider und Weber in ein bestimmtes gesellschaftliches Produktionsverhältnis treten. Es ist eine bestimmte gesellschaftliche Beziehung der Produzenten, worin sie ihre verschiedenen nützlichen Arbeitsarten als menschliche Arbeit gleichsetzen. Es ist nicht minder eine bestimmte gesellschaftliche Beziehung der Produzenten, worin sie die Größe ihrer Arbeiten durch die Zeitdauer der verausgabten menschlichen Arbeitskraft messen. Aber innerhalb unseres Verkehrs erscheinen ihnen diese gesellschaftlichen Charaktere ihrer eigenen Arbeiten als gesellschaftliche Natureigenschaften, als gegenständliche Bestimmungen der Arbeitsprodukte selbst, die Gleichheit der menschlichen Arbeiten als Werteigenschaft der Arbeitsprodukte, das Maß der Arbeit durch die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit als Wertgröße der Arbeitsprodukte, endlich die gesellschaftlichen Beziehungen der Produzenten durch ihre Arbeiten als Wertverhältnis oder gesellschaftliches Verhältnis dieser Dinge der Arbeitsprodukte. Eben deshalb erscheinen ihnen die Arbeitsprodukte als Waren, sinnlich-übersinnliche oder gesellschaftliche Dinge. So stellt sich der Lichteindruck eines Dings auf den Sehnerv nicht als subjektiver Reiz des Sehnervs selbst, sondern als gegenständliche Form eines Dings außerhalb des Auges dar. Aber beim Sehen wird wirklich Licht von einem Ding, dem äußeren Gegenstand, auf ein anderes Ding, das Auge, geworfen. Es ist ein physisches Verhältnis zwischen physischen Dingen. Dagegen hat die Warenform und das Wertverhältnis der Arbeitsprodukte mit ihrer physischen Natur und den daraus entspringenden dinglichen Beziehungen absolut nichts zu schaffen. Es ist nur das bestimmte gesellschaftliche Verhältnis der Menschen selbst, welches hier für sie die phantasmagorische Form eines Verhältnisses von Dingen annimmt. Um daher eine Analogie zu finden, müssen wir in die Nebelregion der religiösen Welt flüchten. Hier erscheinen die Produkte des menschlichen Kopfes als mit eigenem Leben begabte, untereinander und mit den Menschen im Verhältnis stehende selbstständige Gestalten. So in der wahren Welt die Produkte der menschlichen Hand. Dies nenne ich den Fetischismus, der sich an die Arbeitsprodukte anklebt sobald sie als Waren produziert werden, der also von der Warenproduktion unzertrennlich ist. Die relative Wertform einer Ware ist vermittelt, nämlich durch ihr Verhältnis zur anderen Ware. Durch diese Wertform ist der Wert der Ware als etwas von ihrem eigenen sinnlichen Dasein durchaus Unterschiedenes ausgedrückt. Es liegt darin zugleich, dass das Wertsein eine dem Ding selbst fremde Beziehung, sein Wertverhältnis zu einem anderen Ding daher nur die Erscheinungsform eines dahinter versteckten gesellschaftlichen Verhältnisses sein kann. Umgekehrt mit der Äquivalentform. Sie besteht gerade darin, dass die Körper- oder Naturalform einer Ware unmittelbar als gesellschaftliche Form gilt, als Wertform für andere Ware. Innerhalb unseres Verkehrs erscheint es also als gesellschaftliche Natureigenschaft eines Dings, als eine ihm von Natur zukommende Eigenschaft, Äquivalentform zu besitzen, daher, so wie es sinnlich da ist, unmittelbar austauschbar mit anderen Dingen zu sein. Weil aber innerhalb des Wertausdrucks der Ware A die Äquivalentform von Natur der Ware B zukommt, scheint sie letztere auch außerhalb dieses Verhältnisses von Natur anzugehören. Daher zum Beispiel das Rätselhafte des Goldes, das neben seinen anderen Natureigenschaften, seiner Lichtfarbe, seinem spezifischen Gewicht, seiner Nicht-Oxidierbarkeit in der Luft und so weiter, auch die Äquivalentform von Natur zu besitzen scheint oder die gesellschaftliche Qualität mit allen anderen Waren unmittelbar austauschbar zu sein.
Also dieses von Natur kommt die Äquivalentform der Ware B zu, heißt natürlich, sie wird ihr zugeschrieben. Das ist ja leicht irritierend ausgedrückt. Es kommt ihr zu. Ne? Also das, ich finde die Sprache nicht leicht irritierend, als sei es tatsächlich in der Natur eingeschränkt. Wir wissen ja, das mag es überhaupt nicht, wenn das gerade überlegen will, aber das zukommt, muss man so lesen, zugeschrieben wird. So, ja.
Nein, ich glaube, also das Argument ist doch, wenn man dann aber auf dieser Gleichung sich auf die eine Seite konzentriert und mir die anguckt, dann erscheint es so, als ob sie von Natur diese Eigenschaft hätte. Und das Argument ist doch in der Wertform, auf der anderen Seite, die muss immer diese Beziehung zu der anderen Seite haben.
Ich glaube, das eine ist vermittelt, die relative Wertform, und das andere ist unmittelbar produziert. Aus. Ja, genau in dieser Unmittelbarkeit, die sozusagen sich auch jetzt bei der sinnlichen Betrachtung oder so darstellt, liegt die Täuschung, dass man durch die Vermittlung bei dem anderen vielleicht ja darauf stößt, dass es etwas ihr sozusagen nicht Natürliches ist, sondern durch die Beziehungen hergestellt wird oder zustande kommt diese Eigenschaft, während es durch die Unmittelbarkeit einfach so als fertiges Resultat an dieser sozusagen scheint Natureigenschaft zu sein.
Also das meinte ich schon auch. Also hinzukommt, ja. So wie so eine Falle, wo man selbst nochmal auf die Probe gestellt wird, ob man das jetzt wirklich von Natur zukommt, heißt eigentlich sprachlich und semantisch, ist tatsächlich eine Natureigenschaft. Das war die leichte Intention, die ich da habe.
Besser nicht sagen, dass dir was zukommt. Also ich habe das eher so gelesen, nach dem Ding, es ist nicht dir, sondern man lässt oder durch die gesellschaftliche Praxis kommt es.
Wie du sagst, innerhalb des Wertausdrucks, das muss man vor allem auch machen. Innerhalb des Wertausdrucks kommt dir das von Natur zu. Aber das ist eben die Natur des Wertausdrucks. Eine Pseudonatur, das meine ich nur, dass man eine Pseudonatur einer Scheinnatur zu. Deswegen auch mit Gold.
Also was ja auch eine ganz gängige Interpretation war, ne? Ist das mit den Metallisten. Ist eben klar, dass wenn etwas Werteigenschaften haben kann, dann ist Gold. Ja, und ich habe jetzt nicht genau im Kopf, wie die das begründen, meines Wissens nicht wirklich, sondern man geht eben davon aus, als ob es eine natürliche Qualität war. Ja.
Also, ja, steht auch, glaube ich, ganz am Ende drin, also irgendwie von dem Kapitel, dass sie irgendwie eine Natureigenschaft gesucht hätten. Also eine stoffliche, bisher hat noch kein Chemiker Tauschwert in Perle oder Diamant entdeckt. Die ökonomischen Entdecker dieser chemischen Substanz geht halt so weiter. Und dann gibt es, glaube ich, noch irgendwie was von Ricardo da irgendwie. Weiß.
Das war nicht Ricardo, sondern dann.
Ja, so ein.
Gut nachmachen. Naja, wenn man jetzt sich so einen Sozialismus vorstellt, wie die von dem Proudhon, ja, der dann sagt, das Geld muss durch Papierzettel ersetzt werden, dann liegt eigentlich dahinter auch eine Vorstellung davon, dass, wenn es Gold ist, ja, das Problem hat. Also auch die Kritik an den Goldstecker steckt eigentlich immer oft so einen fetischistischen Vorstellung. Ja. Und wenn man dann mal das könnte man mit Papier lösen, das Problem sitzen und dann machen wir den Fetischismus auf. Aber dann ist das gesellschaftliche Verhältnis nicht so. Dass Gold diese Eigenschaft gewinnt.
Ja, wie hat dann Marx eigentlich das Wort gemeint mit den Arbeitszeitzetteln? Also hat es ja so gemeint, dass es dann erst so eine Übergangsphase dient, dass die Menschen lernen, dass sie ja diese gemeinschaftlich produzieren sollen. Aber wie lange sollte man das denn machen?
Da gibt es ein paar wenige Stellen, wo man den Eindruck haben kann, dass man in der Übergangsphase solche Zettel benutzen könnte. Ich würde eher sagen, er hat es grundsätzlich kritisiert.
Also er schreibt dann im Kommentar 2, das ist dann kein Geld. Ja. Meinetwegen, schreibt er, kann man das mit Arbeitszetteln machen und mit Positionen, aber das ist dann kein Geld. Das ist dann eben, wie gesagt, so ein rudimentärer
Mittel, dieses Bedürfnis wäre noch zu befriedigen, dass man Äquivalente tauscht. Ja, aber das ist eigentlich nicht.
Wie wenn man einen drogensüchtigen Methadon gefunden hat.
Aber ich würde sagen, er hat keinen Arbeitszettel der Piste oder so. Aber es gibt so Stellen, die haben ja dann über so öfters mal gesehen, ich glaube, die haben gar drei so Stellen,
die
hier vom Anschluss liegt.
Hier im Anschluss,
genau. Und wenn wir weiter diesen Haupttext dann, wenn wir die Zeit hätten, ich wäre ja dafür, aber
weißt du,
da kommt er dann auf jeden Fall ein freier Mensch, weil wir so den Sohn, die Gesamtproblem so. Danach spielt das zum ersten Mal so
irritierend. Zum Beispiel für ein freier Menschen jetzt nicht verwechseln würde mit der Marxischen Beschreibung, mit dem, was er dann sich unter Sozialismus vorstellt. Aber da kann man schon
weit. Nein, von der Stelle sagt er eben, das finde ich schon sehr gelungen, eben auch, dass es da eben von diesem Verein freier Menschen auch sehr unterschiedliche Formen gibt und dass es da Entwicklung gibt. Ja. Und dass man jetzt diese Vorstellung von dem Papiergeld jetzt noch eine Analogie zu haben.
Überhaupt der Begriff der Analogie, da muss man natürlich auch bei Marx verstehen, ne? Warum er das einsetzt, auch beim Fetischismus. Es ist nur eine Analogie. Man darf das nicht überstrapazieren. Sondern muss sagen, es ist so etwas wie der religiöse Fetischismus, aber es ist sozusagen noch schlimmer, weil es sich um die Produkte des menschlichen Hand handelt und nicht um Hirngespinste.
Also wenn ich mich nicht täusche, ist auch die Argumentation in der Kritik des Kulturprogramms so, dass er das sehr von der Entwicklung der Produktivkräfte abhängig macht oder Entwicklungsstand der Gesellschaft und dass es deshalb durchaus sinnvoll sein kann, genau noch in diesem, sozusagen, was habe ich in Arbeit gegeben, was bekomme ich raus oder so, also dass unter bestimmten Umständen die humanste Form sein kann, was zu regeln, dass das aber dann sozusagen überflüssig wird in dem Moment, wo der Entwicklungsstand höher ist, wo alle, also wo nicht mehr
Springquellen sind,
genau diese Stelle. Ich weiß nicht, ob sie fließen oder
Rudeln.
Wo letztendlich Äquivalententausch nicht mehr, also das normative Ideal sein muss. Ja? Und das hat ja Voraussetzungen.
Aber auch umgekehrt, die Ablehnung erscheint mir dann sozusagen bei Marx nicht so dogmatisch zu sein, sondern sie kommt eben einem sondern eben tatsächlich eine, also was man nicht vorab entscheiden kann, sondern was mit der tatsächlich mit den Springquellen des genossenschaftlichen Reichtums zu tun hat. Mhm.
Aber das ist jetzt der Aspekt, der ja schon weit über rausgeht, jetzt hier über die Diskussion da. Also mein Argument war jetzt erst einmal nur, dass eine Vorstellung, das Geldproblem loszuwerden, indem man eben das Gold abschafft und es durch Zettel ersetzt, den Fetischismus insofern aufsetzt, als es nicht so, dass das Gold nur diese Qualität hat, weil es in der bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen eben bestimmte Funktionen hat. Das ist ja sein Argument. Das könnte man bei Silvio Rosell genauso durchziehen. Also abnützig, also der Schuld. Das ist da auch ein Problem. Ja? Man sagt, das Geld muss Warenqualität annehmen. Es muss verrotten. Ja, die Gold verrottet nicht. Ja. Da ist der Fetischismus auch schon mit Händen zu greifen. Ne?
Ja, jetzt verstehe ich das auch besser. Meine Irritation wird sich auf die Körper mal mehr auf, wenn ich zuerst dachte, das kommt dem innerhalb des Wertausdrucks, kommt sie von Natur der Ware schon. Beim Gold wird mir es deutlicher, dass es tatsächlich nicht nur keine Natur ist, leider. Es wird nicht auch solche Eigenschaften des pragmatischen Gebrauchs in dieser Funktion auch
aufweisen. Das ist genauso wie mit den Naturgesetzen unter der Voraussetzung kapitalistische Produktionsweisen, wie er da auch Naturgesetze verwendet. Und auch sagt, unter dieser Voraussetzung ist das so. Und dann kommst du unter diesen Voraussetzungen auch aus diesen Gesetzen nicht raus. Und genauso kommst du aus dieser Geldnatur nicht raus, auf der Voraussetzung, dass du Warenproduktion aufschaffst. Insofern ist das nicht immer nur ein Naturschein, aber sondern aus dieser Voraussetzung dann eben tatsächlich wie ein Naturgesetz.
Das könnte dann auch der Unterschied zum religiösen Fetischismus sein. Den man quasi bei Aufklärung kann man den abschaffen. Das geht hier halt nicht so um.
Das ist die Frage, kann man den religiösen Fetischismus qua Aufklärung abschaffen? Also ich würde sagen, die bisherige Geschichte der Menschheit hat gezeigt, dass es qua Aufklärung möglich ist, sondern dass man eher den auch begreifen muss, man wird auch die Religion nicht los, wenn man nicht diese Produktionsverhältnisse.
Ja, das mag schon Argument, aber Religion und religiöser Fetischismus ist ja auch nochmal zweierlei. Also wenn du jetzt die Geschichte der Religion anguckst und sagst, also was wie die protestantische Religion und sowas ist was anderes wie die katholische, und die ist vielleicht schon etwas entfetischisierter, wenn du keine Formen der Marienverehrung mehr hast oder sowas. Das heißt nicht, dass man Religion als Ganze aufnehmen kann. Ich glaube, das wäre, sondern also, da würde man auch an den Marx vorbei argumentieren, weil sein Argument ist ja immer, dass Religion wie ein notwendiges Produkt ist für den Verkehr mit der Gesellschaft. Aber religiöser Fetischismus, also wenn die Voodoo-Gruppe nicht nur die Voodoo-Gruppe ist, sondern nur noch irgendwie halt das Produkt.
Ja, gut.
Das geht das auch auf
in Aufklärung. In unserem Kulturkreis hat die Ludo-Puppe auch nie eine bedeutende Rolle gespielt.
Also, Ludo-Puppe. Also, im Spessart gibt es seit 20 Jahren war es darum so, dass rothaarige Buben nicht Messdiener werden.
Ja, das ist aber nicht die Bude.
Das finde ich nicht so total
weg. Ja, aber ich wollte jetzt sagen, von der religiöse Fetischismus, der lebt fort und so Sachen, dass die Leute irgendwelche Clubs bringen, die den Tag mit sich rumschleppen. Bestimmte Sachen also nicht aussprechen und nicht denken wollen oder so, weil sie meinen, es bringt Unglück oder umgekehrt, wenn man falsch denkt, dann bringt das wieder Unglück oder so und das ist auch blöd.
Also wenn das jetzt mal einschränkt auf diese Form von religiösem Faschismus, wo Gegenständen eine bestimmte übersinnliche Qualität zugeschlagen wird, ne, vielleicht aber auch falsch.
Also ich glaube, das ist nach wie vor nur eben sind es nicht mehr solche Gegenstände wie die Google-Puppe oder so, sondern wandelt sich das auch. Also was erlebt jetzt so eine übersinnliche Bedeutung
zu bestimmen? Aber es ist beim Kapitalismus, weil du das angesprochen hast, ist ja auch so, also eine Fortentwicklung dieser Fetischismus im Rahmen der Religion, der sich auch verschmilzt mit dem, wir hatten es ja letztes Mal bei Kapital 3 an dieser Stelle, ne, eine Entsprechung dieser Religion, die ja von Marx so ziemlich direkt auch Ableitungen dann vornimmt am Schluss von vorkapitalistisch ist das Kapitel. Und im Protestantismus ist es so, dass dann zwar nicht mehr die Heiligenbildchen da sind als Fortsetzung von Voodoo oder ähnlichen heidnischen Praktiken oder Animismus oder so, sondern dass das dann sozusagen der Luther, wie Marx sagt, Luther hat den Pfaffen zum inneren Menschen gemacht. Luther spricht dann zum Beispiel oder Max Weber hat das ja auch dann genau untersucht, im Zusammenhang mit der kapitalistischen Wirtschaftsweise, weil ich dann von so einem spirituellen Tauschwert. Also diese Seelenforschung bin ich auserwählt, die Prädestinationslehre oder auch im Luthertum, ja, ist dann praktisch eine Vergeistigung dieses Fetischismus. Da braucht es keine, da darf es sogar beim Bilderverbot und im Bewusstsein da bedeutet alles etwas, das ist es nicht. Und das ist aber eine Verschlimmerung eigentlich dieses Fetischismus, das ist eine Verinnerlichung, ja, also das noch dazu. Also die das konvergiert sozusagen, diese religiösen Form des Fetischismus und dieser Wagenfetischismus sogar.
Ich ziehe die These zurück.
Ja,
vor allem. Was hast du denn
auch mehr? Das Tolle bei den Katholiken ist ja einfach, ne, du brauchst ja nur also irgendwie zum Beispiel zu gehen, sich in den Beispiel zu setzen und alles runter abzuleiern und bei den Protestanten ist man ja dann sozusagen schon gestraft, dadurch, dass man ja mehr oder weniger nichts dafür tun kann, dass man ja die Erlösung erlangen kann. Das finde ich. Ja, die sind ja dann irgendwie, die gehen ja davon aus, dass du ja vor Gott dann trittst später und dass du dann irgendwie da deine Rechenschaft ablegen musst. Und das ist ja dann auch so eine, bei den Katholiken so eine ja, primitive Form, dass du noch hingehst und weichst deine, gehst jemand anders hin und tust deine Beichte ablegen und sowas. Das ist ja ähnlich wie bei einem, ich weiß nicht, das ist so eine Rechenschaftsgeschichte irgendwie.
hat sich so sehr praktisch
ja, so viel vielleicht sehen, was sich da auftut.
Genau, Forschung. Der Erste ist Geld.
bei der Analogie. Man darf keine Analogie Schlüsse ziehen, heißt das, aber es gibt eine Analogie, es gibt Entsprechungen, komplizierte Entsprechungen. Und was bei methodologisch bei den Finanz, da hat der Marx in dem Kapital als diese Fußnote irgendwo, dass die eigentlich materialistische Methode nicht darin besteht, die war das gleich, die verhinderten Formen auf ihre Basis, ihre materielle Basis rückzuführen, was gut und nötig ist, aber die einzige materialistische Methode ist genau aus der Basis die sozusagen funktional notwendigen Verhinderungsformen, also religiöse Formen zusammen herzuleiten. Habe ich das richtig so zusammengefasst? Ne? Also das wäre die einzig materialistische Methode.
Okay.
klassische Religionskritik dann. Das würde Marx auch gerne unterstellen.
Das wäre Gott, gibt es gar nicht.
Ach, gibt es nicht. Das zu wissen, zu behaupten, das zu wissen, ist ja schon. Und dafür muss ich spielen.
Die Frage ist, wenn du die Frage aufhörst, dann kurz, ob das nicht eine atheistische, genau wie die Aufklärung ja mit eingebunden ist in einer historisch-materialistischen Analyse. Ne? Also die Aufklärung fällt sich ja nicht zurück, da verwirkt ja nicht die Aufklärung. Das setzt voraus, dass so auch der Atheismus vorausgesetzt wäre, wäre dann natürlich eine Frage. Aber ob er dann aufgehoben und aufgelöst wird in diesem Zuge, das wäre dann das eigentlich.
Das ist jetzt auch nicht der einzige Fetisch, das ist so ein bisschen schade bei dieser Diskussion um den Fetisch, dass der ganz oft ja immer nur das im Auge hat, also den wahren Fetisch. Letztendlich werden aber ja ganz viele Kategorien als fetischistische diskutiert. Das Geld, natürlich gibt es den Geldfetisch, es gibt den Kapitalfetisch, es gibt später den Zinsfetisch, ja, als die verkehrteste Form. Es gibt sowas wie den Lohnfetisch. Ja. Das ist immer so ein bisschen schade, jetzt gerade hier in Frankfurt, wo das irgendwie über die politische Theorie geprägt ist, auch die Diskussion über die Fetische, ne, was sehr gut und sinnvoll war, dass sie das überhaupt aufgenommen haben. Das findet man in anderen marxistischen Diskussionen auch nicht in der Weise, ja, also dass man Wert darauf legt, auf dieses Moment. Aber es ist halt oft relativ beschränkt gewesen auf. Also wenn die über Fetisch geredet haben und Fetischismus, dann immer nur mit diesen Passagen. Im ersten Kapitel des ersten Bandes. Es gibt wenige Texte, die irgendwie an diese Fetischformen nochmal durchgehen oder das nochmal weiter diskutieren.
Wenn das noch bei Marx irgendwie weiter diskutiert oder weiter ausgeführt ist.
Ja. Aber nicht in der Weise, dass jetzt nun bei jeder Kategorie, die eingeführt wird, hinten nochmal das letzte Kapitel kommt, ne? Der Lohn als Lohnfetisch. Oder dass du das Kapitel dann zu Zins hast und dass es dann hinten nochmal eine Abteilung kommt, der Zins als Fetisch. Und das wird permanent als werden diese Kategorien auch als fetischistische diskutiert. Und der Begriff taucht natürlich, der zieht sich durch alle Bände, das Kapital immer wieder. Der Fetischismus der Nationalökonomie taucht im Band 2 des Öfteren auf. Ja, es zeigt den Fetischismus der Nationalökonomie, dass sie das so naturalisiert wiederum bekommen wird und. Es taucht immer wieder auf. Muss mal über die Suchmaschinen glauben lassen. Die CD und dann.
Und kulminiert eigentlich ja in der trinitarischen Form oder Form. Diese ganze Alltagsreligion, diese fetischistische Welt zusammenfasst.
In welcher trinitarischen Form? Das ist der Schluss praktisch, oder einer der letzten Kapitel von Band 3, das, also so dieses, damit beginnen, habe ich mir sagen lassen, VWL-Lehrbücher, oder also es wird immer irgendwie, ich glaube, du sagst es auch immer, weil ich habe da nie reingeschaut, dass die drei Quellen des Einkommens oder so und oder Einkommen, verschiedene Formen des Einkommens und ihre Quellen. Arbeit schafft Lohn, Kapital Zins und Boden schafft Großwert. Und das wird so nebeneinander gestellt, das ist so das populäre ökonomische Dogma oder so. Und das ist sozusagen am Ende von Band 3 wohl gezeigt, wie das als ja, notwendiger Schein zustande kommt, als auch zugleich, warum das falsch ist. Und das begreift. Also die trinitarische Form begreift praktisch alle Fetischformen in sich ein. Und also kurz davor, Tag gerade mal gelesen, gibt es so zwei oder drei Seiten, wo Marx auch also anfängt mit dem wahren Fetisch und alle über Geldfetisch, alle Fetischformen nochmal auf drei oder vier Seiten mehr oder weniger zusammenfasst, in was er vorher, also in allen drei Bänden entwickelt hat. Und das ist immer nochmal so als eine, wenn man es irgendwie schnell haben will, zusammengefasst haben, finde ich immer nochmal eine ganz gute Wiederholung, dass auch, also dass er das auch so behandelt, so sehr, also in einem Zusammenhang und das nicht, auch wenn es im Text sehr verstreut ist, so auch im Kopf, also auch klarer ist, dass das einen Zusammenhang bildet.
Vergangskapital lesen als Analyse und Kritik von Kapitalismus als fetischistische Fraktionsstruktur. Das ist im Moment, was immer mit diskutiert wird. Und das ist bezeichnend, dass diese paar Seiten, wie der Martin da erwähnt, das wird doch tatsächlich diskutiert. Und wenn man sich mal so ein bisschen Literatur über Fetischismus anguckt, oder täuscht mich jetzt, dass der Verweis auf diese Passagen nie erfolgt. Und die sind oft viel genauer nochmal, weil er ja da auch schon viel mehr entwickelt hat als diese Anfangspassage über Fetischismus. Es wird sich wirklich lohnen, da sogar eine schöne Doktorarbeit oder Magisterarbeit zu schreiben, diese Momente des Fetischismus da richtig rauszufahren.
Und die bisherigen Versuche, da gibt es ja schon Tatenbrecht und so immer wieder, die auch unzulänglich sind und schief sind und so, also die man zu überprüfen auch. Die ganze Rezeption. Interessant, Augen zu behalten, dass das, was wir eben lesen, ja danach, nach dieser Entwicklung der tonitarischen Form und so weiter durch Marx, die Konkretisierungsleistung, ist das dann nochmal ganz sozusagen vernünftig abstrakt auf den Kern hier in der einfachen Wertform zunächst zurückgeführt. Und da versucht der Fetischismus in verschiedenen Ansätzen, denn nachher in dem Haupttext, wenn wir den Haupttext weiterlesen würden, da kommt es ja nochmal über Fetischcharakter der Wahrheit.
Also man muss ja auch sagen, dass dieses Muster, das hier auftritt, also immer wieder die Naturalisierung, dass es ja in den entwickeltesten Fetischformen auch immer wieder enthalten ist, nur dass das noch ganz, also nicht so abstrakt ist, sondern halt ganz konkrete Inhalte sitzt, wie mit dem Entwicklungsstand, dass es halt eine Frage ist, also wahrscheinlich auch erstens das Methodenverständnis oder der Darstellung im Kapital, als auch, also warum das nicht gemacht wurde, als auch der Glaube, wenn man das irgendwie so in der abstraktesten Gestalt behandelt hätte, dann würde sich alles irgendwie, würde man sich am besten schenken. Ich weiß auch nicht, warum die das nicht.
Jetzt in der Rede nochmal, ne?
Ja, und warum bei Posthoden oder anderen, also das fällt ja tatsächlich, also wir hatten schon bei diesem Faschismus, ich weiß nicht, Antikapitalismus, Fantasien, der Nazi-Seminar, ist gerade das, also wo es wirklich nur noch ganz einfach ist, die Brücke zu schlagen zum Antikapitalismus der Nazis, die entsprechenden Passagen fast nie zitiert werden in der Literatur, sondern es nur so abstrakt auf der Ebene des ersten Kapitels bleibt. Und
also nicht so dankbar, die stellen später dann, ne? So unmittelbare Anwendbar auf aktuellere Debatten. Ne? Aktueller finde ich eine wirklich. Wenn man sich diese Kritik aneignet und selbst zur Kritikform macht, guckt euch die Demografiedebatte an. Ne? Ich will das jetzt gar nicht ausführen, aber da wird permanent mit einer quasi natürlichen Bevölkerungsentwicklung argumentiert. Ne? Und daraus werden sofort gesellschaftliche Schlüsse gezogen. Ne? 1, 2, 3, Sozialstaat, Gesundheitswesen, Rentensystem muss alles umgedreht und verändert werden, weil es diese natürliche Entwicklung gibt. Die Demografie ist dankbar, weil sie das so Naturmoment hat, von Sterben und Gebären und so weiter. Und da könnte man wirklich vor dem Fetischismus als Naturalisierungskritik von sozialen Prozessen, könnte man da richtig mal schön drauf abziehen und vorführen, was da gerade passiert. Aber gut, das ist weit weg jetzt von der Wertfahrung.